Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Sandra Schulz im Studio, einen schönen guten Abend. Von schwerwiegenden Fragen, die nur die russische Regierung beantworten könne, hat Angela Merkel gesprochen in der vergangenen Woche, als sich die Charité-Ärzte sicher gezeigt haben, dass der russische Oppositionspolitiker Nawalny vergiftet wurde. Heute nun fordert die Bundesregierung in Deutschland Klarheit von einem engen Verbündeten Russlands. In Belarus verschwindet heute die führende Oppositionspolitikerin Kolesnikowa. Medien zitieren Augenzeugenberichte, wonach sie verschleppt worden sei. Wie umgehen mit Belarus, mit dem autoritär herrschenden Präsidenten Lukaschenko, das ist und bleibt eine der Fragen dieses Tages. In der Charité können die Ärzte Nawalny heute aus dem künstlichen Koma holen. Die politische Debatte um den Angriff auf ihn spitzt sich mehr und mehr zu auf die Frage nach einem Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2. Bundeskanzlerin Angela Merkel schließt jetzt Sanktionen nicht mehr aus, die eben genau dieses Projekt betreffen könnten. All das sind natürlich gleich Themen hier bei uns im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Eine Kommission soll eine einträgliche Landwirtschaft, Umweltschutz, Klimaschutz und auch noch ein besseres Tierwohl unter einen Hut zu bringen helfen. Die von der Bundesregierung eingesetzte sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft hat heute ihre Arbeit aufgenommen. Wir berichten gleich und vertiefen das Thema dann auch im Interview mit dem grünen Agrarpolitiker und Biobauern Friedrich Ostendorf. Ob sie bleiben wolle, das hatte sie einen ARD-Fernsehkorrespondent gerade noch gefragt. Keine Sekunde hat da die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa überlegt und bejaht. Wo sie jetzt in diesem Moment ist, das ist unklar. Marta Wilczynski berichtet.
Gestern war Maria Kolesnikowa noch mittendrin, unverkennbar mit ihren platinblonden kurzen Haaren und dem für sie so typischen knallroten Lippenstift. Umgeben von tausenden Protestierenden sang und tanzte sie im Zentrum von Minsk. Heute fehlt von ihr jede Spur. In einer Pressekonferenz sagte Pavel Latuschko, Präsidiumsmitglied des von der Opposition gegründeten Koordinierungsrates: Gerade erst ist uns bekannt geworden, dass Maria Kolesnikowa Mitglied des Präsidiums des Koordinierungsrates im Zentrum von Minsk von Unbekannten entführt worden ist. Sie ist verschwunden. Laut einer Augenzeugin soll Kolesnikowa am Morgen in einen Kleinbus gezerrt und weggefahren worden sein. Seitdem konnte kein Kontakt zu ihr oder ihren beiden ebenfalls verschwundenen Mitarbeitern hergestellt werden. Die Mitglieder des Koordinierungsrates gingen anfangs von einer Festnahme aus. Das belarussische Innenministerium wie auch die Minsker Polizei dementierten das. Auch das staatliche Ermittlungskomitee weiß nach eigenen Angaben nichts. Maria Kolesnikowa ist die letzte der drei Frauen an der Spitze der Oppositionsbewegung, die noch im Land ist. Ihre Mitstreiterinnen Veronika Tsepkalo und Lukaschenko-Herausforderin Svetlana Tihanowskaja mussten Belarus verlassen, teilweise wegen massiven Drucks der Behörden. Auf der gestrigen Großkundgebung in Minsk betonte Kolesnikowa auf Deutsch gegenüber dem Team der ARD, sie aber wolle in Belarus bleiben.
Natürlich bleibe ich in Belarus.
Zurzeit befinden sich drei der sieben Präsidiumsmitglieder des Koordinierungsrates im Ausland, zwei hinter Gittern. Schon bei der Gründung des Gremiums, das sich für einen friedlichen Machtübergang in Belarus einsetzt, hatte Staatschef Lukaschenko den Mitgliedern den Versuch einer illegalen Machtergreifung vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren ein. Das Verschwinden Kolesnikowas sei nun ein weiterer Versuch, die Demokratiebewegung in Belarus einzuschüchtern, sagen Kritiker. Auch Oppositionsführerin Svetlana Tihanowskaja meldete sich schriftlich zu Wort. Das Regime übe Terror aus. Doch je mehr die Regierenden versuchten, die Menschen einzuschüchtern, umso mehr würden sie auf die Straße gehen. Auch heute gingen die Protestaktionen im ganzen Land weiter, vor allem an den Hochschulen. Gestern hatten wieder mehr als 100.000 Menschen gegen die aus ihrer Sicht gefälschte Wahl vor 4 Wochen demonstriert. Laut belarussischem Innenministerium gab es mehr als 600 Festnahmen.
Über die weitere Entwicklung in Belarus berichtete Marta Wilczynski. Seit Ende August wird der russische Regierungskritiker Nawalny in der Berliner Charité behandelt. Dort hat man die Vergiftung mit einem chemischen Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe diagnostiziert. Und dort konnten die Ärzte Nawalny heute aus dem künstlichen Koma holen. Die Nachricht kam am späteren Nachmittag. In die Debatte um Sanktionen und das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 hatte vorher Angela Merkel weitere Bewegung gebracht. Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio fasst zusammen.
Die gute Nachricht vorneweg, Alexei Nawalny geht es besser. Das künstliche Koma ist beendet worden, der Patient wird schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt. Noch immer können die Ärzte aber Langzeitfolgen der Vergiftung nicht ausschließen. Soweit die Mitteilung der Charité am frühen Nachmittag. Der politische Streit über die Auswirkungen des Anschlags dauert an. Am Wochenende hatte Heiko Maas die Aufklärungsbereitschaft Moskaus an die Haltung der Bundesregierung zur Fertigstellung von Nord Stream 2 geknüpft. Die Bundeskanzlerin schließe sich den Worten des Bundesaußenministers an, so Regierungssprecher Steffen Seibert heute Mittag in Berlin. Wichtig sei eine europäische Antwort zum Spektrum möglicher Maßnahmen, so viel.
Die Bundeskanzlerin sieht es auch so, dass es falsch ist, etwas auszuschließen.
Die Grünen sind aus Europa und aus klimapolitischen Gründen seit langem gegen das Projekt. Im Morgenmagazin kritisierte Parteichefin Annalena Baerbock die Koalition für ihren Irrweg.
Man hat sich da richtig was vorgemacht. Das Bundeskanzlerinnenamt, aber noch mehr die SPD, die immer gesagt hat, das geht uns alles überhaupt nichts an. Von Anfang an war diese Pipeline darauf angelegt, Europa zu spalten. Diese Pipeline war gerichtet gegen die Ukraine von russischer Seite. Deswegen haben auch die baltischen Länder, die Polen, ganz viele andere EU-Staaten gesagt, wir wollen dieses Projekt nicht. Die Bundesregierung hat das durchgedrückt. Damit ist es auch von einem europäisch-russischen Projekt zu einem deutsch-russischen Projekt geworden und es ist jetzt allerhöchste Eisenbahn, diesen Fehler wieder zu korrigieren.
Ein deutsches Projekt? Der Regierungssprecher sieht es ganz anders.
Die EU hat mit einer veränderten Gasrichtlinie dafür im Konsens eine Rechtsgrundlage geschaffen. Und wenn es zur Fertigstellung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2 käme, dann würde das transportierte Gas in die europäische Gasinfrastruktur integriert.
Wie es nun weitergeht, darüber war heute nicht viel zu erfahren. Die Bundesregierung hat Moskau unmissverständlich aufgefordert, den Fall transparent aufzuklären. Eine Antwort werde aber sicher länger als 3-4 Tage benötigen, so Steffen Seibert. Wann man in Berlin denn mit einer Antwort rechne, wurde gefragt.
Ich kann auch hier keine zeitlichen, genau befristeten Erwartungen ausdrücken. Außer, dass wir sicherlich nicht von Monaten oder dem Jahresende sprechen.
Mehr Zeit und keine übereilten Entscheidungen. Das trifft auch die Tonlage in der SPD. Darüber hinaus machte Parteichef Norbert Walter-Borjans im ZDF heute wirtschaftliche Gründe für die Fertigstellung der Pipeline geltend.
Ich glaube tatsächlich bei der Pipeline, dass das eine Infrastrukturinvestition ist, bei der wir nicht einfach sagen sollen, man macht eine Brücke, die fast fertig ist, mit dem letzten Schlussstein nicht fertig und schadet am Ende sich selbst und anderen, die hier gar nicht getroffen werden sollen.
Noch grundsätzlicher positionierte sich heute Bernd Rixinger, Vorsitzender der Linkspartei. Ja, Russland sei in der Bringschuld, eine Aufklärung sei erforderlich, aber...
Was nicht notwendig ist, sind Sanktionen gegen ein Land, das die ganze Bevölkerung oder das ganze Land trifft und in Geiselhaft nimmt. Deswegen sind wir nicht dafür, das Projekt Nord Stream 2 einzustellen.
Mit Norbert Röttgen und Manfred Weber plädieren auch zwei prominente CDU-Politiker seit langem für ein Ende von Nord Stream 2. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn signalisierten in den letzten Tagen Distanz zur umstrittenen Ostsee-Pipeline. Sie mag fast fertig sein, doch ihre Zukunftsperspektive ist in diesen Tagen bestenfalls unsicher.
Aus Berlin war das Klaus Remme. Der Fall Nawalny könne nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das meinen also die Befürworter schärferer Sanktionen gegen Russland. Die anderen fragen, ist es denn die Erfahrung mit diesem Präsidenten Putin, dass er sich von Sanktionen dazu bringen lässt, sein Verhalten zu ändern? Die Gegner, diejenigen, die dagegen sind, jetzt einen vorschnellen Nord Stream 2 Stopp zu verhängen, die waren außerdem auch vor den wirtschaftlich hohen Kosten. Worum geht es da? Der Frage ist für uns Mischa Erhard nachgegangen.
Gründe für einen Stopp des Baues der Erdgaspipeline Nord Stream 2 habe es bereits in der Vergangenheit gegeben. Nun aber käme ein entscheidender weiterer Grund dazu, meinen Befürworter eines Endes von Nord Stream 2 wie Reinhard Bütikofer.
Und das ist unsere Erkenntnis, dass dieses Regime des Präsidenten Putin in Russland in unvergleichlich menschenverachtender Weise alle Regeln staatlicher Ordnung und internationalen Zusammenlebens verletzt. Und wenn wir da keine klare Grenze ziehen, dann glaube ich, sind wir völlig auf dem falschen Dampfer. Deswegen muss da jetzt eine Grenze gezogen werden.
Bütikofer sitzt für die Grünen im Europaparlament und fordert ein Aus für Nord Stream 2. Für ihn ist klar, die wirtschaftlichen Nachteile wie abzuschreibende Milliardeninvestitionen bei einem endgültigen Stopp der Pipeline seien hinnehmbar. Die Kosten allerdings wären erheblich. Denn für den Bau der Pipeline sind nach Angaben der Nord Stream 2 AG bereits rund 8 Milliarden Euro investiert worden. Insgesamt, also bis zum Ende des geplanten Baues, beliefen sich die Investitionskosten auf 12 Milliarden Euro.
Es waren ungefähr 1000 Firmen an dieser Pipeline beteiligt und jetzt stehen ja noch aus ungefähr 150 Kilometer, die zu bauen sind. Das wären nochmal ungefähr 120 Firmen und 700 Millionen Euro, die investiert werden müssten.
Rechnet Oliver Harms vor. Als Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft vertritt er die Interessen der Industrieunternehmen. Westeuropäische Energieunternehmen aus Österreich, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden haben demnach jeweils fast 1 Milliarde Euro in das Projekt investiert.
Das würde sich definitiv auf die Bilanzen der einzelnen Unternehmen auswirken. Im schlimmsten Falle müssten diese abgeschrieben werden mit allen Konsequenzen, die sich für die Aktionäre und auch für die Unternehmen daraus ergeben.
Die Nord Stream 2 AG gehört offiziell der russischen Gazprom. Chef des Aktionärsausschusses von Nord Stream 2 wiederum ist der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Aktionärsgesellschaften, also Investoren hinter dem Projekt, sind europäische Unternehmen, unter anderem auch die beiden deutschen Konzerne Uniper und Wintershaldea. Aus energiepolitischer Sicht erwarten die Befürworter der Pipeline mehr Unabhängigkeit. Kritiker allerdings befürchten eine stärkere Abhängigkeit von Russland. Beides, so meint Wirtschaftsprofessorin und Energiefachfrau Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sei aber gar nicht der springende Punkt.
Aus energiewirtschaftlicher Sicht brauchen wir diese zusätzliche Pipeline tatsächlich nicht. Es ist ja eher ein energiepolitisches Projekt, um die Transportwege durch die Ukraine zur Erfüllung der Pariser Klimaziele wird der Erdgasbedarf eher zurückgehen. Es gibt ausreichend existierende andere Infrastrukturen, die man nutzen kann. Also insofern hätte man dieses Projekt eigentlich gar nicht starten müssen.
Und das sei auch den beteiligten Unternehmen bewusst. Dementsprechend hätten sie genügend Zeit gehabt, sich auf ein mögliches Ende von Nord Stream 2 einzustellen und das bei einer solchen Risikoinvestition auch einkalkuliert. In der Tat ist der Bau der Pipeline bereits seit Jahren umstritten und auch geopolitisch umkämpft. Zuletzt hatte Ende 2019 der amerikanische Präsident ein Gesetz unterzeichnet, das scharfe Sanktionen für Firmen vorsieht, die weiter an dem Projekt arbeiten. Daraufhin war die Schweizer Firma Allseas, die die Rohre der Pipeline bis dahin auf dem Meeresboden versenkt hatte, aus dem Projekt ausgestiegen. Sollte das Projekt ganz eingestellt werden, so rechnet das Nord Stream 2 Konsortium vor, würden die Gaspreise für Verbraucher und Unternehmen in Europa in Zukunft höher ausfallen als mit dem russischen Gas aus der Pipeline. Claudia Kempfert allerdings bezweifelt auch das.
Das deckt sich nicht mit unseren Forschungserkenntnissen, insbesondere weil diese Pipeline extrem teuer ist und die Rentabilität nur dann gewährleistet ist, wenn die Gaspreise deutlich nach oben gehen. Es sei denn, es bleibt ein lebenslanges Zuschussgeschäft und wird massiv subventioniert. Im Moment sind die Erdgaspreise ohnehin sehr, sehr niedrig. Die bilden sich ja auf dem internationalen Markt durch Angebot und Nachfrage. Wir haben ein Überangebot, die Preise sind niedrig. Das ändert sich auch durch diese Pipeline nicht.
Aus Frankfurt am Main für den Deutschlandfunk Mischa Erhardt. Es ist ein altes Thema. In Umfragen zeigen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland tierlieb und zeigen auch die Bereitschaft, für Lebensmittel einen höheren Preis zu zahlen, wenn dies den Tieren eine bessere Haltung ermögliche. Im Supermarkt ist die Realität dann aber meistens doch eine andere. Dort wird gekauft, was billig ist. Laut Foodwatch lag der Marktanteil bei Biofleisch zuletzt im niedrigen einstelligen Bereich. Tierwohl und Haltungsbedingungen, das ist ein großes Streitthema in der Landwirtschaft. Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Bodenschutz ein anderes. Zuletzt schienen die Fronten verhärtet und jetzt hat eine von Agrarministerin Klöckner ins Leben gerufene sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft ihre Arbeit aufgenommen. Theo Gers berichtet.
sichere Ernten für alle, auskömmliche Einkommen für Landwirte, aber eben auch mehr Tierwohl, mehr Artenschutz, mehr Klima, mehr Umwelt oder mehr Grundwasserschutz. All das sollen die 31 Mitglieder der Zukunftskommission Landwirtschaft unter einen Hut bringen. Keine einfache Aufgabe in Zeiten, in denen sowohl Landwirte als auch viele Verbraucher mit den heutigen Zuständen immer unzufriedener sind und sich auch immer unversöhnlicher gegenüberstehen.
Wie stellen wir uns Landwirtschaft in den nächsten 20, 30 Jahren vor? Und hier müssen Grundkompromisse gefunden werden. Nicht Einzelheiten, nicht klein-klein, sondern große Leitlinien.
Sagt Christian von Bötticher nach der Auftaktsitzung. Er vertritt die Ernährungsindustrie in der Zukunftskommission. Ihm gegenüber oder mit ihm im Bunde, je nachdem, stehen gleich mehrere Bauernverbände, die ganz andere Nöte haben als Umwelt- oder Tierschützer. Die wollen weniger Pestizide auf dem Acker, mehr Insekten auf dem Grünstreifen und verschärfte Vorgaben für das Halten von Hühnern, Puten oder Schweinen. Ihnen geht es um den Systemwandel, das Motto Agrarfabrik, nein danke. Die Landwirte erwidern, dass all das seinen Preis hätte. Preise, die im Lebensmittelhandel, wo Edeka, Rewe, Lidl und Aldi das Sagen haben, in der Regel nicht oder nur schwer durchzusetzen sind. Und diesen Druck aus dem Handel geben Molkereien, Schlachthöfe und die meisten Lebensmittelhersteller dann weiter, weil sie sonst mit ihrem Joghurt, ihrem Fleisch oder ihren Tiefkühlpommes in den Ladenregalen schlicht nicht vertreten sind.
Werden, aufeinander zu gehen und aufeinander zu gehen müssen.
So klingt es fast flehentlich bei Werner Schwarz, dem Vizepräsidenten des Bauernverbandes. Der steht auch unter Druck, weil viele Landwirte unzufrieden sind. Mit dem Verband, aber eben auch den Zuständen heutzutage, sprich den Preisen für Schweine, Milch, Kartoffeln oder Getreide, ebenso wie mit immer neuen Auflagen, die wiederum andere, etwa die Wasserwerke, überfällig finden, weil bei dem, was viele Bauern so machen, viel zu lange, viel zu viele Augen zugedrückt wurden. Ernährung, also was gegessen und wie es produziert wird, ist heute eine hochpolitische Frage, weiß auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Sie will genau diesen Zielkonflikt befrieden.
Die Frage nach Ernährung, nach der Produktion ist nicht mehr nur im Fokus der Landwirte oder der Ernährungswirtschaft, sondern ist mitten in den Fokus der Gesellschaft gerückt.
Klöckner schwebt eine Art Gesellschaftsvertrag vor, so wie Umweltministerin Svenja Schulze. Sie hat ein Vorbild für das, was die Landwirtschaftskommission vorlegen soll.
Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, wie wir ihn für die Kohle haben, jetzt eben auch für die Landwirtschaft.
Bleibt die Frage, wer das bezahlt. An Geld fehlt es nicht. Die EU gibt knapp 60 Milliarden Euro im Jahr für Landwirtschaft aus. 10% davon fließen nach Deutschland. Doch für eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion reicht es bisher nicht. Ausnahme sind die Ökobauern. Aber da werden auch andere Preise verlangt und bezahlt. Abhilfe könnten hier die großen Lebensmittelketten schaffen, die mit den Schnäppchenangeboten auch heute noch werben. Aber die sind bei der Zukunftskommission Landwirtschaft nicht dabei.
Aus Berlin waren das Informationen von Theo Geers. Und vorhin konnte ich darüber mit Friedrich Ostendorf sprechen. Im Bundestag ist er der agrarpolitische Sprecher von Bündnis 90 den Grünen und er ist Biobauer. Eine Art Befriedung will Agrarministerin Klöckner mit der neuen Kommission erreichen, so hat sie es gesagt. Und ich habe Friedrich Ostendorf gefragt, wer denn da im Krieg ist, gegen wen?
Ja, das ist Frau Klöckners Bild, was sie prägt. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe die Gesellschaft oder die Landwirtschaft, die sich sehr, sehr stark entwickelt hat, die Gesellschaft, die gleichzeitig etwas ratlos daneben steht und nicht mehr versteht, was dort nebenan abläuft. Riesige Flächen entstehen, es entstehen Maismonokulturen, es entstehen riesige Stallungen, man sieht keine Tiere mehr draußen. Es gibt Probleme mit der Wasserqualität, sprich wir haben Nitratprobleme im Wasser. Wir haben Biodiversitätsverluste, sprich der Artenschwund in der Fläche. Und das führt alles dazu, dass die Gesellschaft viele Fragen hat in der Landwirtschaft. Ich sehe es aber so, dass sie sehr wohlwollend ihr gegenübersteht, nur gerne diskutieren möchte, reden möchte, wie kann es weitergehen. Und das ist die große Chance dieser Zukunftskommission. Ob Frau Klöckner als Moderatorin die richtige ist, da habe ich große Zweifel.
Jetzt ist es ja so, dass viele Bäuerinnen und Bauern schildern, dass sie sich zunehmend einem Bauern, einem Landwirtschaftsbashing ausgesetzt fühlen. Wenn das so ist, dass die Kommission sich jetzt über diese Fragen beugt und wenn wir auch wissen, dass es viele Stimmen auch von Natur- und Verbraucherschützern gibt, die diese Kommission jetzt wirklich als Chance sehen, sehen Sie das auch so?
Ich sehe das mit dem Bauernbashing nicht so. Ich bin anderer Meinung. Ich sage, dass die Gesellschaft vieles nicht versteht und Fragen an die Landwirtschaft hat und gerne mit der Landwirtschaft diskutieren will, wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, das macht auch Zukunftsfähigkeit aus, dass auch für die Landwirtschaft die Riesenchance besteht, jetzt mit gesellschaftlichen Akteuren, mit gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam zu überlegen, wie schaffen wir Zukunft auf unseren Höfen? Wie können wir unseren Kindern sagen, mach das weiter, das lohnt sich, das ist gewollt, das ist ein sehr, sehr positiver Beruf. Ich sehe das mit dem Bashing überhaupt nicht. Ich halte das für eine Chimäre, die dort aufgebaut, ein Popanz, der dort aufgebaut worden ist, wo man gut draufschlagen kann, der aber in der Sache überhaupt nichts nach vorne bringt. Wir müssen über die Probleme, über die Entwicklungen reden, wo sich Landwirtschaft und Gesellschaft entkoppelt hat. Und da müssen wir drüber sprechen. Zum Beispiel ist es richtig, mit unserer Landwirtschaft Schweine für China zu erzeugen. Ist das perspektivisch die Zukunft unserer deutschen Landwirtschaft, den chinesischen Markt mit Schweinefleisch zu versorgen?
Ja, das ist sicherlich eine interessante Frage.
Solche Sachen müssen wir bereden.
Aber Herr Ostendorf, wir sprechen, wenn wir über all diese Probleme sprechen, sprechen wir immer über einen gigantischen Zielkonflikt. Denn wir wissen, alles, was für mehr Tierwohl sorgt, alles, was für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Klimaschutz sorgt, das macht automatisch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse teurer. Wer soll das bezahlen?
Wir haben heute den Vorschlag der sogenannten Borchert-Kommission vorliegen, der Zukunftskommission Zukunftsfähige Nutztierhaltung. Diese Kommission hat ja schon gearbeitet und arbeitet ja auch weiter. Sie hat einen sehr wegweisenden Bericht vorgelegt, wo man einfach sagt, jawohl, Tierwohl muss bezahlt werden. Der Kunde, der Tierwohl will, zahlt einen Aufschlag von 40 Cent. Und dafür kann die Landwirtschaft ihre Betriebe, ihre Ställe umbauen zu einem Standard, wo wir glauben, dass die Gesellschaft sagt, das kann ich akzeptieren. Ich sehe wieder Tiere, ich sehe Schweine wachsen, ich kann sie wahrnehmen. Sprich, die Schweine haben auch die Möglichkeit, nach draußen zu kommen, rauszukommen aus den engen Stallungen, wo niemand weiß, was läuft dort eigentlich. Diese Zuhen, Hallen, wo niemand rein kann. Da wird man kein Verständnis für landwirtschaftliche Tierhaltung schaffen. Man muss die Tiere wieder sichtbar machen. Auch die Tiere haben Anspruch darauf, die Außenwelt wahrzunehmen.
Und
das kriegt man mit 40 Cent pro Kilo an der Ladentheke hin. Das hat die Borchert-Kommission vorgelegt und ich glaube, das ist ein wegweisendes Signal.
Aber wenn die Bereitschaft so groß ist, mehr zu zahlen fürs Tierwohl, warum liegt dann der Biofleisch-Marktanteil im Moment im einstelligen Bereich?
Biofleischpreise sind ungefähr das Dreifache von konventionell. Wir reden ja hier über den Umbau der konventionellen Tierhaltung. Das ist ja nach wie vor 95% der Tierhaltung. Darum geht es ja. Was machen wir mit den 95%? Bio ist ein gesonderter Markt, der in der Lage ist, auskömmliche Preise zu erzielen. Die sind natürlich ein wesentliches höher. Hier wurde ja die Frage gestellt, wie kann ich überhaupt drüber nachdenken, die 95% anzugehen, da eine Perspektive reinzubringen für mehr Tierwohl, für mehr Sichtbarkeit von Tieren. Was ist das wert? Was kann das kosten? Wie kann man das umlegen? Und da finde ich, dass die Borchert-Kommission hier Wegweisendes vorgelegt hat. 40 Cent ist ein Aufschlag für das ruhige Gewissen, dass auch der Normalkunde weiß, den Tieren ist es gut gegangen in der Zeit ihres Lebens. Ich glaube, das ist es wert.
Und das wäre auch so. Also den Tieren, für die man dann 40 Cent als Aufschlag akzeptiert, da würde man auch guten Gewissens sagen können, denen ging es gut.
Ja, die Stufen sind ja fest definiert, die werden kontrolliert. Diese Stufe heißt ja zum Beispiel ein Außenklimastall, heißt, die Tiere haben auch Möglichkeit, nach draußen zu kommen, damit sichtbar zu werden. Die Tiere haben Stroh, also liegen nicht nur, wie es heute üblich ist, auf Betonspalten, sondern haben eben einen Strohbereich, einen eingestreuten Bereich. Und das wird das Wohlbefinden der Tiere natürlich enorm steigern und den Tieren in ihren Bedürfnissen sehr entgegenkommen.
Das heißt, es ist im Prinzip aber schon so, dass die Grünen wollen, dass Fleisch teurer wird und auch tendenziell, dass die Deutschen weniger Fleisch essen.
Wir wollen, dass es den Tieren besser geht. Das ist unser großes Ziel. Und für Billig-Sonderangebote, heute wird 70% des Schweinefleisches über Sonderangebote verramscht. Über diese Angebote, die uns jede Woche Mitte ins Haus flattern fürs Wochenende. Jeder kennt das. Das ist heute der Markt. Ein nicht kostendeckender Preis. nur als Lockmittel, um den Kunden in den Laden zu locken, wird dann der Nacken und was es alles gibt, die Koteletts, verramscht. Und das muss aufhören. Fleisch ist Mehrwert. Es ist auch eine ethische Frage. Es ist auch eine Frage, wie gehen wir überhaupt, was für ein Bewusstsein haben wir überhaupt. Fleisch muss raus aus dieser Ramschkultur. Fleisch ist Mehrwert. Und wenn wir dem Fleischkonsum am Ende sagen, wir essen etwas weniger und gönnen uns dafür etwas besser, dann habe ich nichts dagegen.
Das ist immer eine heikle Debatte, weil da vielfach Besserverdienende sprechen über den Fleischkonsum von Menschen, die vielleicht den Euro einmal mehr umdrehen müssen. Wie wollen Sie aus dem Dilemma rauskommen?
Dafür ist Sozialpolitik zuständig. Landwirtschaft kann nicht alle sozialen Probleme lösen. Ich finde, dass wir als vielleicht das reichste Land der Welt, es sowieso ein Skandal ist, wie viel Mühe wir uns geben, Hartz-IV-Sätze, Bedürfnisse für Essen so herunterzurechnen, wie wir das heute tun. Ich finde, diese Gesellschaft muss den Anspruch haben, dass Sozialpolitik das leistet, dass auch Menschen, die es nicht so dicke im Portemonnaie haben, gutes Fleisch bekommen und wo es den Tieren gut gegangen ist. Das ist Aufgabe von Sozialpolitik.
Friedrich Ostendorf, der agrarpolitische Sprecher von Bündnis 90, den Grünen im Bundestag, heute Abend hier im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Bitte.
Und um jetzt 23:36 Uhr schauen wir auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. In der vergangenen Woche wurden in Moria, dem überfüllten Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, da wurde der erste Corona-Fall diagnostiziert. Jetzt hat sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 10 erhöht und die Sorge vor einem Ausbruch ist groß. Thomas Bormann.
Die Zahl könnte noch steigen, weil von vielen weiteren Getesteten die Ergebnisse noch nicht vorliegen. Den Behörden zufolge hat ein 40-jähriger Mann aus Somalia das Virus ins Lager eingeschleppt. Dem 40-Jährigen war im Juli Asyl gewährt worden. Er hatte daraufhin versucht, in Athen Arbeit zu finden, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin sei der Mann auf eigene Faust ins Lager Moria zurückgekehrt und habe dort in einem Zelt gewohnt. Bei ihm hatten die Behörden in der vergangenen Woche eine Corona-Infektion festgestellt und seitdem 2000 weitere Lagerinsassen getestet. Nach Angaben der Behörden können alle Infizierten in einer Krankenstation neben dem Lager isoliert werden. Das Lager selbst wird von der Außenwelt abgeriegelt. Polizisten kontrollieren alle Zufahrtswege. Die 13.000 Flüchtlinge im Lager Moria fürchten, dass sich das Virus wegen der schlechten hygienischen Zustände weiter ausbreiten kann. Sie fordern, das Lager zu evakuieren. Sie wollen aufs griechische Festland gebracht werden oder in andere EU-Länder.
Zahlreiche Verbände aus der Reise- und Gastronomiebranche fordern Korrekturen an den aus ihrer Sicht zu weitreichenden Reisebeschränkungen. Angela Ulrich.
Noch gelten Reisewarnungen für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union. Und auch für Spanien und Teile Frankreichs heißt es, aufpassen, möglichst nicht hinfahren. Der deutschen Wirtschaft geht das viel zu weit. Eine Vielzahl von Verbänden aus Handel, Handwerk und Gastgewerbe fordern einen Kurswechsel der Politik. Bevor Reisebeschränkungen ausgesprochen werden, müssten künftig nicht nur die gesundheitlichen, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen besser abgeschätzt werden. So heißt es in einem gemeinsamen Papier von BDA, BDI, DEHOGA und anderen Verbänden, aus dem die Deutsche Presseagentur zitiert. Die Wirtschaftsvertreter fordern eine, Zitat, verhältnismäßige Strategie. Exportorientierte Unternehmen litten besonders. Sie könnten ihre Manager, Techniker, Monteure häufig nicht zu ausländischen Kunden und Lieferanten entsenden. Das Wirtschaftsministerium müsse bei künftigen Reisebeschränkungen mehr mitreden dürfen, fordern die Wirtschaftsvertreter. Viele Unternehmen seien kurz vor der Insolvenz. Die bisherigen Reisewarnungen der Bundesregierung gelten bis Mitte September. Das Bundeskabinett am kommenden Mittwoch könnte sich damit befassen, wie es danach weitergeht.
Heute ist die Auszahlung des Kinderbonus gestartet in Höhe von 300 Euro pro Kind. Damit will die Regierung die Folgen der Corona-Krise für Familien abmildern. Lothar Lenz.
Wer Kindergeld bekommt, der erhält auch den Kinderbonus. Und zwar automatisch, ohne einen eigenen Antrag. 200 Euro pro Kind überweisen die Familienkassen von heute an. Im Oktober kommt dann die zweite Rate von noch einmal 100 Euro. Die Finanzspritze für alle Familien ist als Ausgleich gedacht für die besonderen Belastungen, die Eltern in der Corona-Pandemie schultern müssen. Und der Kinderbonus soll den Konsum beleben. So wie die befristete Mehrwertsteuersenkung gehört er zum Konjunkturprogramm, das die Bundesregierung gegen die Corona-Rezession beschlossen hatte. Da es in Deutschland rund 18 Millionen Kinder gibt, kostet der Kinderbonus den Fiskus rund 5 Milliarden Euro. Apropos Fiskus, versteuern muss man den Kinderbonus ebenso wenig wie das Kindergeld. Beide Leistungen werden aber vom Finanzamt mit den Kinderfreibeträgen verrechnet.
Die Stadt Solingen legt gegen die Berichterstattung von der Bild-Zeitung und RTL über die getöteten Kinder Beschwerde beim Deutschen Presserat ein. Beide Medien hätten unverpixelte Gesichter von Minderjährigen und Angehörigen, ungekürzte Namen, private Fotos und Chatverläufe in sozialen Netzwerken veröffentlicht, so die Erklärung der Stadt. Bild-Chefredakteur Julian Reichelt verteidigte die Berichterstattung heute hier bei uns im Deutschlandfunk.
In diesem Fall war es zum Beispiel so, dass es in der Berichterstattung oder in der Meinungsäußerung über Bild in den letzten Tagen ein bisschen verloren gegangen, dass auch die Polizei auf ihrer Pressekonferenz aus einem Chat, den es gegeben hat mit diesem überlebenden Jungen, dem unser tiefes Mitgefühl gilt, Chats von diesem Jungen thematisiert hat und aus diesen Chats zitiert hat. Also nicht nur wir sind zu der Einschätzung gelangt, dass diese Nachrichten, die dort im Verlauf dieser Katastrophe, kann man ja sagen, geschrieben worden, von überragendem Interesse sind, sondern auch die Ermittlungsbehörden. Dort hat der Leiter der Ermittlungsgruppe auf der Pressekonferenz eben thematisiert, was der überlebende Junge aus dieser Familie in einem schulischen Gruppenchat geschrieben hat.
Bild-Chefredakteur Julian Reichelt heute bei uns im Deutschlandfunk. Und damit kommen wir zur Börse. Und in Frankfurt am Main war die Stimmung heute positiv, wie Samir Ibrahim berichtet.
Nach den Verlusten der Vorwoche kam den Anlegern am Frankfurter Aktienmarkt eine Nachricht sehr gelegen. Die Daten zum Export Chinas im August. Dass es dort langsam wieder bergauf gehen musste, war allgemein erwartet worden. Doch die Zahlen übertrafen die Erwartungen deutlich. Entsprechend gut die Stimmung. Der DAX legte zum Wochenstart um 258 Punkte zu, damit rund 2% und stieg auf 13.100 Punkte. Auch an den restlichen Börsen in Europa standen die Zeichen auf grün. Impulse aus den USA gab es an diesem Tag nicht. Die US-Börsen haben am dortigen Labor Day traditionell geschlossen. Negative Schlagzeilen gerieten in den Hintergrund. Dass die deutsche Industrie zuletzt wieder schwächer gewachsen ist als gedacht, konnte am Aktienmarkt erst einmal ignoriert werden. Die starken China-Daten würden schließlich die Hoffnung darauf nähren, dass es wenigstens von dort demnächst wieder mehr Aufträge geben könnte, hieß es. Vorn mit dabei die Autohersteller. Bei VW gab es Signale des Betriebsrats, die Produktion bei den Elektroautos komme besser voran. Mit einem Plus von 4,7% verteidigten die Wolfsburger die DAX-Spitze. Auch die Querelen zwischen London und Brüssel konnten die Stimmung nicht trüben. Die Signale aus London deuten aktuell nicht darauf hin, dass es mit einem Handelsabkommen vor Ende des Jahres noch etwas werden könnte. An derlei politisches Geschacher hat man sich auf dem Frankfurter Parkett allerdings inzwischen gewöhnt. Allein am Devisenmarkt gab es daraufhin Bewegung. Das britische Pfund setzte seine Talfahrt fort, aber auch der Euro geriet unter Druck.
Informationen waren das von Samir Ibrahim aus dem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Sollte das Kapitel eines Tages abgeschlossen sein, da wird uns ganz sicher was fehlen. Aktuell wirkt es aber zäh wie eh und je, obwohl es nach wie vor wirtschaftlich auch um viel geht. Ob das Ausscheiden Großbritanniens mit einem harten Schnitt läuft oder nicht, diese Entscheidung, die war ja erstmal nur aufgeschoben, als die Briten Ende Januar aus der EU ausgeschieden sind. Jetzt geht es um ein Handelsabkommen, um die Folgen abzumildern, und morgen gehen die Gespräche in die nächste Runde. In Vorbereitung darauf erhöht der britische Premier Johnson den Druck auf die Europäer, dazu aus London Imke Köhler.
Diverse Zeitungen zitieren Boris Johnson, der Premier macht Druck. Einen Tag vor Beginn der achten Verhandlungsrunde mit der EU konstatiert er, dass Verhandlungen über Mitte Oktober hinaus keinen Sinn mehr machen würden. Wenn bis dahin nichts vereinbart sei, sollte sich Großbritannien besser darauf konzentrieren, den No-Deal-Brexit vorzubereiten. Landwirtschaftsminister George Eustace verteidigte diese Haltung in der BBC.
Es ist wichtig, dass sich nicht wiederholt, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Langwierige Verhandlungen, die zu keinem Ergebnis führen, mit der Folge, dass die Unternehmen nicht wissen, worauf sie sich vorbereiten müssen. Was der Premier sagt, ist daher vernünftig. Wir müssen Mitte Oktober wissen, wo wir stehen und wofür wir planen müssen.
We all need to know where we stand by the middle of October, so that we know what we're planning for.
Laut Premier Johnson ist ein Freihandelsabkommen mit der EU immer noch möglich. Es müsse aber klar sein, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt unabhängig sei. Und an dem Punkt werde er keine Kompromisse machen, heißt es. Damit spielt Johnson auf einen der Knackpunkte in den Verhandlungen an, dass Großbritannien sich nicht verpflichten will, künftig noch EU-Standards einzuhalten. Zudem betont der Premier, dass ein No-Deal ein gutes Ergebnis für das Königreich wäre. Denn dann wäre es frei, Handelsverträge mit Partnern in aller Welt zu schließen. Die Opposition kann dem nicht viel Gutes abgewinnen. John Ashworth, Labour-Politiker und Mitglied des Schattenkabinetts, meinte dazu:
Ich glaube, die Leute werden sehr überrascht sein. Erst verspricht uns Johnson einen fertigen Deal und jetzt drückt er uns in Richtung No-Deal. Und das in einer Zeit der Rezession, wo viele um ihre Jobs fürchten und das Kurzarbeitergeld ausläuft. Wir sollten Maßnahmen ergreifen, die für Wachstum sorgen und nicht unsere Wirtschaft weiter beschädigen.
Boris Johnson will dagegen der EU signalisieren, wir haben keine Angst und wir geben nicht nach. Der Premier wird mit den Worten zitiert, dass Großbritannien bei einem No-Deal gewaltigen Erfolg haben werde. Möglicherweise geht die britische Regierung aber noch weiter, denn es gibt Meldungen, wonach sie ein Gesetz plant, mit dem Teile des EU-Austrittsabkommens außer Kraft gesetzt werden könnten, was auch die Sonderregelung für Nordirland betreffen würde. Die britische Regierung beschwichtigt an diesem Punkt, aber auf der irischen Insel hat diese Nachricht schon am Morgen für Entsetzen gesorgt. Die stellvertretende erste Ministerin von Nordirland, Michelle O'Neill, spricht von einem heimtückischen Verrat, der einen irreversiblen Schaden für die gesamtirische Wirtschaft und das Karfreitagsabkommen bedeuten würde. Und der irische Abgeordnete Neil Richmond, der im irischen Parlament mehrere Jahre Vorsitzender des Brexit-Ausschusses war, sagte der BBC, ein solches Vorgehen würde in Frage stellen, wie wichtig der britischen Regierung der Frieden in Nordirland wirklich sei.
Das ist, was das Austrittsabkommen schützt und wofür wir in den letzten 4 Jahren so hart gearbeitet haben. Und das jetzt als Faustpfand zu benutzen, ist rücksichtslos und unklug. Wir müssen bedenken, dass es Frieden auf dieser Insel erst seit 22 Jahren gibt und er ist sehr fragil. Wir müssen sicherstellen, dass die britische und die irische Regierung zusammen mit ihren EU-Partnern alles tun, um den Frieden zu schützen.
Spätestens mit dem heutigen Tag ist das Brexit-Thema wieder auf der Tagesordnung, mit Verärgerung und Verunsicherung auf vielen Seiten.
Informationen aus London waren das von Imke Köhler. Für Julian Assange geht es um seine Freiheit. Bis zu 175 Jahre Haft, das ist ja die Strafdrohung. Und für seine Anhänger und Unterstützung, da steht der Fall aber auch für große rechtsstaatliche Fragen als Testfall für die Pressefreiheit. Und für die US-Justiz geht es um Geheimnisverrat. Material von US-Militäreinsätzen im Irak und Afghanistan, das Assange zu veröffentlichen geholfen hat. Material, das aus Sicht von Menschenrechtlern Kriegsverbrechen zeigte. Heute hat sich Assange bei einer Anhörung vor Gericht erneut gegen seine Auslieferung in die USA ausgesprochen. Über das Verfahren in London, Christoph Heinzle.
80.000 Unterschriften für die Freilassung Julian Assange brachten Reporter ohne Grenzen am frühen Morgen schon in die Downing Street. Mit dabei Assanges Partnerin Stella Morris. Ich kämpfe für sein Leben, sagt sie. Er wird eine Auslieferung nicht überleben.
I'm fighting for his life. He won't survive if he's extradited. It's been very difficult, but the difficulty is just increasing and it's becoming catastrophic.
Es ist immer schwieriger geworden. Jetzt ist es katastrophal, so Morris, mit der Assange 2 Kinder hat. Ihr Appell an Premier Johnson angesichts des schlechten Gesundheitszustands des Häftlings: Retten Sie Julians Leben.
Save Julian's life.
Vor Old Bailey, dem zentralen Strafgerichtshof, dann ein anderer Sound. Aber die Lärmkulisse täuscht. Wenige Dutzend Assange-Anhänger sind es nur, die hier für seine Freilassung demonstrieren.
Free Julian Assange!
Wir treffen Michael aus Belmarsh, wo Julian Assange seit mehr als einem Jahr in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Er spricht von einer politisch motivierten Auslieferung.
It's a political extradition. We don't extradite political prisoners. So there should not be any case to answer at all. I don't really understand why he's even locked up.
Politische Gefangene dürften nicht ausgeliefert werden. Warum also sitzt Assange hier im Gefängnis? Das soll im Gerichtssaal geklärt werden. Thema des Tages: Dürfen neue Vorwürfe der USA gegen Assange Gegenstand des Verfahrens werden? Ja, entscheidet die Richterin. Nein, beharrt die Verteidigung. Christine Raffnason von WikiLeaks sagte draußen vor dem Gericht in einer Pause: Die neuen Vorwürfe wurden erst vor einigen Wochen eingeführt, reingeschmuggelt, wie Julians Anwälte sagen. Sie konnten sich nicht darauf vorbereiten. Es ist empörend, dass sie in der Verhandlung berücksichtigt werden. Aber damit haben wir hier zu tun. Es gibt keinerlei Gerechtigkeit. Die Anwälte beantragen, das Verfahren bis Januar zu vertagen. Das Gericht lehnt ab. Das hätte sich die Verteidigung bis heute früh zum Auftakt überlegen können, so seine Begründung. Heike Hensel, Bundestagsabgeordnete der Linken, beobachtet die Anhörung hier in London und kritisiert im ARD-Interview die Justiz.
Es ist sehr chaotisiert. Wir haben eine Erweiterung der Anklage, auch von US-Seite. Wir haben aber einen schlechteren Zugang der Anwälte zu Julian Assange als vor der Pandemie. Also die Situation für Julian Assange und für die Anwälte hat sich massiv verschlechtert.
Unter Corona-Sonderbedingungen wird jetzt mindestens 3 Wochen lang erörtert, ob Großbritannien den WikiLeaks-Gründer ausliefern kann und muss. Das Gericht hier in London wird nicht entscheiden, ob er schuldig ist. Es geht darum, ob eine Auslieferung dem Abkommen zwischen den USA und Großbritannien entspricht. Ob Assange in den USA ein fairer Prozess erwartet, wird dabei eine Rolle spielen, aber auch seine Gesundheit. Für Christian Mier von Reporter ohne Grenzen geht es dabei um mehr als das Schicksal des 49-jährigen Australiers.
Wenn Julian Assange von Großbritannien in die USA ausgeliefert wird, dann ist das ein Präzedenzfall für die Pressefreiheit. Und das heißt, dass Whistleblower sich nicht mehr sicher sein können. Und deswegen ist dieser Fall für Reporter ohne Grenzen ganz wichtig.
Sollte das Gericht die Auslieferung billigen, müsste noch die britische Regierung zustimmen. Und allen Beteiligten bleibt der Weg zu höheren Instanzen. Bis zu einer endgültigen Entscheidung könnten Jahre vergehen.
Aus London Christoph Heinzle. Mit rasch errichteten Radwegen hatte die Berliner Verkehrspolitik auf die Corona-Pandemie reagiert. Darauf, dass plötzlich viel mehr Menschen aufs Fahrrad stiegen. Jetzt kassiert die Berliner Verkehrssenatorin einen juristischen Rückschlag. Claudia van Laak dazu aus Berlin.
Die AfD hat die Berliner Pop-up-Radwege gestoppt. Eine entsprechende Klage eines AfD-Parlamentariers hatte Erfolg. Das Verwaltungsgericht erklärte die provisorischen Radwege für rechtswidrig. Sie dürften nur dort angeordnet werden, wo es konkrete Hinweise auf Gefahren im Verkehr gäbe. Diese Gefahren müssten mit Verkehrszählungen oder Unfallstatistiken belegt werden. Berlins grüne Verkehrssenatorin Regine Günther hatte die Pop-up-Radwege, inzwischen 27 Kilometer lang, mit der Corona-Pandemie begründet. Da viele Berlinerinnen und Berliner aufs Rad umgestiegen seien, seien neue, sichere Radwege dringend nötig. Dem Verwaltungsgericht reichte diese Begründung nicht aus. Die oppositionelle AfD nannte den Beschluss einen, Zitat, Sieg der individuellen Mobilität gegen den Autohass. Die Verkehrsverwaltung habe juristisch unsauber gearbeitet, kommentierte der AfD-Abgeordnete und Rechtsanwalt Marc Wallender.
Das kann man so sagen, ja. Also diese Begründung mit der Pandemie war definitiv rechtswidrig und hätte so nicht erfolgen dürfen. Also ich meine, man geht ja davon aus, dass die in der Verkehrsverwaltung auch Juristen sitzen haben, warum die das durchgewunken haben. Ich würde schon sagen, dass Rot-Rot-Grün fernab von Tatsachengrundlagen versucht, eine ideologische Verkehrspolitik zu betreiben.
Die oppositionelle CDU-Fraktion sprach von einem Fiasko für die grüne Verkehrssenatorin. Nun bekomme sie die Quittung dafür, dass sie mit dem Kopf durch die Wand wolle. Die Verkehrsverwaltung ihrerseits bleibt bei ihrer Rechtsposition und teilte mit, man werde die provisorischen Radwege nicht zurückbauen und nicht wieder in Fahrspuren für Autos zurückverwandeln. Sprecher Jan Thomsen.
Es wäre ja auch verrückt, wenn man erst Unfallstatistiken, also erst Schwerverletzte und Tote haben müsste, bevor man einen Radweg zur Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs anordnen kann. Man ordnet ihn da an, damit diese Sicherheit und Ordnung entsteht, auch bevor es nachweisbare Unfallstatistiken gibt, die wir gerade verhindern wollen. Deswegen ist die Argumentation aus unserer Sicht da nicht schlüssig und deswegen gehen wir dagegen vor.
Die Verkehrsverwaltung zieht also vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Die grüne Verkehrssenatorin Günther verfolgt weiterhin das Ziel, die zunächst provisorischen in dauerhafte Radwege umzuwandeln. Der Radverkehr in der Hauptstadt hat aufgrund der Corona-Pandemie stark zugenommen. Bereits 15 Radfahrerinnen und Radfahrer sind in diesem Jahr bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Zum Vergleich, im gesamten letzten Jahr waren es nur 6 Todesfälle.
Aus Berlin war das Claudia van Laak und jetzt haben wir noch die Presseschau für Sie, zusammengestellt von Melina Reimann, präsentiert von Martin Schaller.
Kommentiert wird das Verschwinden der belarussischen Oppositionspolitikerin Kolesnikowa. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, Kolesnikowa wurde nicht verhaftet, sondern mitten in Minsk am helllichten Tag von maskierten Männern in Zivilkleidung in einen Kleinbus gezerrt und blieb danach verschwunden. Die Behörden bestritten, sie verhaftet zu haben. Das ist eine noch viel schlimmere Botschaft des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Mit der Verschleppung der wichtigsten noch im Land verbliebenen Anführerin des friedlichen Aufruhrs kündigt das Regime einen Kampf an, in dem auch die letzten Hemmungen gefallen sind. Die Stuttgarter Zeitung sieht es ähnlich, zeigt sich aber wenig überrascht. Lukaschenko hat sich längst darauf festgelegt, dass er keine Kompromisse mit seinen Gegnern eingehen wird. Und schon gar nicht mit Gegnerinnen, denn Lukaschenko verachtet Frauen. Sich überhaupt mit diesen Mädchen herumschlagen zu müssen, darin sieht der 66-Jährige einen indiskutablen Angriff auf seine Führungsrolle und eine Beleidigung seiner Männlichkeit. Der Reutlinger Generalanzeiger nennt einen weiteren Aspekt. Russlands Präsident Putin hat bereits angekündigt, dass er die Macht Lukaschenkos notfalls auch mit militärischer Stärke verteidigen wird. Das gibt Lukaschenko den Rückhalt, hart durchzugreifen. Putin ist nicht daran gelegen, dass sich mit Belarus noch ein Land des ehemaligen Ostblocks in Richtung EU und westliche Demokratie entwickelt. Jeder Oppositionelle, der sich unter diesen Umständen in Belarus oder Russland noch zum Protest gegen die Staatsgewalt auf die Straße wagt, ist unglaublich mutig. Und der Berliner Tagesspiegel beobachtet, Lukaschenko bekommt den Protest nicht in den Griff. Gerade erst waren wieder Zehntausende mutig auf den Straßen von Minsk unterwegs. Er fühlt offensichtlich, dass seine offiziellen Sicherheitskräfte nicht ausreichen, um sich zu retten, und er seine Macht verliert. Die Zeitungen blicken auch auf die Zukunftskommission Landwirtschaft, die ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint, fest steht, es kann nicht so bleiben, wie es ist. Ähnlich wie Industrie und Dienstleistungen durch E-Mobilität sowie Digitalisierung eine massive Transformation durchlaufen, steht auch die Landwirtschaft vor großen Veränderungen. Die Produktion muss deutlich umweltfreundlicher werden. Tierwohl endlich größere Priorität genießen. Die Landwirte sind dabei die wichtigsten Partner. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden glaubt allerdings, von dieser Kommission ist nichts zu erwarten. Ein Zwischenbericht mit Empfehlungen soll bis Herbst vorliegen. Im Sommer 2021 der Abschlussbericht. Und dann sind erstmal Bundestagswahlen, sodass sich vorerst nichts ändern wird. Und die Rheinzeitung aus Koblenz sieht es so: Die meisten von uns können immer noch leicht wegschauen. Die Bekämpfung der Corona-Krise hat aber eines gelehrt: Nichts ist unmöglich. Das sollte nun auch für die Landwirtschaft gelten. Alles andere wäre zu billig.
Martin Schaller war das heute Abend mit unserer Presseschau, zusammengestellt von Melina Reimann. In Fazit geht es gleich um Corona und Theater in Corona-Zeiten gleich mit Wladimir Balzer. Das war das Journal von Mitternacht mit Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.